Und nun wollen wir die letzten Verse aus dem dritten Johannesbrief lesen, Vers 12 bis 15, unter dem Thema, dass wir nicht richten sollen. Demetrius hat Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und wir zeugen auch, und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. So wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Dieser Brief des Johannes ist ja geschrieben worden an Gaius. Gaius, dem gesagt wurde, du bist ein Gläubiger, der in der Wahrheit wandelt, der nicht nur an die Wahrheit glaubt, sondern auch in der Wahrheit wandelt, denn andere geben davon Zeugnis, wenn sie dein Leben sehen. Also es ist ein ganz persönlicher Brief, aber doch mit einem wichtigen Hinweis, wie Gemeindeleben stattfinden sollen. Denn es wird hier auch gesagt, da gibt es einen Diotrephes, der will etwas Besonderes in der Gemeinde sein. Er will hochgehalten werden und alles, was er nicht versteht, darf keinen Zugang haben zu der örtlichen Gemeinde. Und er hat sogar diejenigen, die sich dann widersetzt haben und haben Brüder, die unterwegs waren und Eingang finden wollten in die Gemeinde, um Zeugnis zu geben, die sie aufgenommen haben, die wurden ausgeschlossen. Ja, sowas gibt es ja auch, nicht? Dass da einige solche Vorherrschaft ausüben, dass alles nur nach ihrem menschlichen, nicht geistlichen Willen geschehen soll. Und darum dieses Bedauern in diesem kurzen Brief darüber, dass so etwas vorkommt und zugleich aber auch die Ermutigung an diejenigen, die dem Herrn Jesus allein folgen, dass sie fest und treu bleiben sollen, ist hier in diesem kurzen Brief verfasst worden. Und zum Schluss will Johannes hier sagen, Demetrius, da ist noch ein Mann. Ja, den hat man auch nicht gerne aufgenommen, weil er ja vorher ein Götzendiener war. Aber er hat Zeugnis von jedermann bekommen, von der Wahrheit selbst. Wir zeugen auch davon. Hier ist ein Mensch herausgerettet worden, aus dem Götzendienst zu Jesus gekommen. Und egal aus welchem Hintergrund jemand hervorgekommen ist, alle, die Jesus aufnehmen, sollen angenommen werden. Johannes zeigte also Gaius an, dass die Beurteilung vom Herrn gesandter Brüder, so wie es Diotrephes und andere taten, nicht für den Gläubigen zuständig sein darf. Es steht niemand zu, einfach zu sagen, du kommst aus einem schlechten Hintergrund, du kannst jetzt sagen, dass du Jesus angenommen hast, ich lasse dich nicht zu. Wen Gott aus Gnaden angenommen hat, der ist in gleicher Weise ein Glied des Leibes Jesu wie man selbst auch. Wir merken auch hier, das gibt uns ja auch einen Hinweis des Verhaltens dem Nächsten gegenüber. Wir merken, dass wir menschlich oft Schwierigkeiten haben, einem anderen, der nicht aus demselben sozialen oder gebildeten Hintergrund kommt, wie wir anzunehmen, der sich vielleicht in seiner Aussprache, in seinem Benehmen etwas ungehobelt darstellt und den wollen wir möglichst gleich erstmal zurechtbringen danach. Es interessiert uns oftmals nicht, was ist sein Zeugnis, aber es soll deutlich gemacht werden, es geht um das Zeugnis. Es geht jetzt nicht um den äußeren materiellen und leiblichen Unterschied oder gesellschaftlichen Unterschied. Das Richten des Bruders darüber, wo er als Sünder gelebt hat, ob er vielleicht ein Zuhälter gewesen ist, ob er vielleicht ein Mörder gewesen ist, ob er vielleicht eben auch andere Menschen betrogen und belogen hat, darf niemals Maßstab und Messlatte dazu werden, ob ich ihn annehme oder nicht. Wir denken ja auch an diese Begebenheit in Jericho, wo dieser kleine Zachäus, der von Jesus gehört hatte, dass er viele Wunder tat und dass er vielen Menschen geholfen hat, der kleine Zachäus auf dem Baum stieg, um Jesus zu sehen. Und der Herr hat genau auf ihn geblickt und bat ihn, herunterzukommen vom Baum, denn der Herr wollte in das Haus des Zachäus hineinkommen. Und er bekehrte sich. Aber die Leute sagten, na, der doch, den können wir doch nicht in unserer Gemeinde aufnehmen. Der hat doch die Leute betrogen. Ja, aber er ist jetzt ein anderer geworden. Und das zählt doch allein. Und das war hier auch schon damals ein Problem. Wo kommst du her? Was hast du getan? Wer bist du? Das sollte niemals Maßstab sein. Denn in Matthäus 7 sagt der Herr Jesus, mit welchem Maß du misst, wirst du auch gemessen und wird dir wieder gemessen werden. So wie du behandelst den anderen, so wirst du auch behandelt werden. Das Urteil Gottes über uns Menschen allgemein, das ist ja Maßstab. Gott allein hat den richtigen Maßstab. Er sagt, du, alle sind Sünder. Ohne Ausnahme. Vor Gott hat keiner etwas zu bringen oder stellt etwas Besseres als der andere dar. Hier in diesem Brief tönt Johannes das so stark an. Dieser Diotrephes und andere, sie denken, sie hätten vor Gott eine bessere Stellung. Keiner hat eine bessere Stellung. Alle sind Sünder. Und alle Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen, so wie es ja auch in Römer 3, Vers 23 bis 24 steht, gerecht wird man ohne Verdienst, nur durch Glauben. Keiner hat einen Verdienst. Deswegen ist es ja so was Kostbares, wenn Christen einfach, weil sie Jesus Christus aufgenommen haben, eine Einheit bilden können, gleich wo sie herkommen. Auch kann die Dienststellung in der Gemeinde nicht gegen die Glaubensgeschwister gehalten oder aufgerechnet werden, was der eine ist und was der andere ist. Darum ist der eine vielleicht, weil er Missionar ist oder Prediger, besser als der andere. Das gibt es auch nicht. Denn alle dienen nur mit den Gaben, die sie empfangen haben. Und sie können auch nur dadurch dienen. Sie können mit nichts anderem dienen. Ich denke, Johannes war sehr betrübt über die Aussagen, die er dort aus der Gemeinde Ephesus hörte. Und er wollte das sehr klar korrigiert wissen. Und Paulus hat ja auch später im Brief an die Korinther, im ersten Brief, Kapitel 4, geschrieben, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Denn eure Beurteilung euch gegenüber und anderen gegenüber muss immer zu kurz greifen. Sie ist nie richtig. Und dann setzt der Apostel hinzu, Paulus in Vers 7, wer hat dich denn vorgezogen? Was hast du aber, das du nicht empfangen hast? Und wenn du es doch empfangen hast, ja, wie rühmst du dich denn? Als ob du es nicht empfangen hättest, sondern es selber verdient hast und ans Licht gebracht hast. Wir merken, hier ist eine ganz neue Einheit der Gläubigen gefordert, die unabhängig ist von der Beurteilung, was jemand zuvor gewesen ist oder wo er noch Umgestaltung braucht. Wir kommen ja äußerlich gesehen nicht als Vollkommene zusammen. Gemeinde Jesu ist äußerlich nicht vollkommen. Sie ist innerlich vollkommen. Aber äußerlich bringen wir Ecken und Kanten mit, ja, wissen noch nicht, wie man sich so vielleicht bewegt. Und wir lernen alle, miteinander umzugehen. Denn wem Gott vergibt, dem müssen auch wir vergeben. Der von Diotrephes abgelehnte Bruder war ja augenscheinlich Demetrius, dessen Namen wir am Ende des Briefes lesen. Demetrius war ein Grieche. Sein Name bezeugt ja auch, dass er zuvor den heidnischen Göttern diente, aber nun zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus gefunden hatte. Demetrius, sein Name sagt ja aus, er gehört zur Demeter, der griechischen Göttin. Griechische Göttin, die Mutter der Erde genannt wurde, nicht? Deswegen kennen wir ja auch die Präparate, die Demeter-Präparate. Das hat damit zu tun, ja, mit der griechischen Göttin, ne? Mutter Erde, ja. Dass sie die Göttin über Pflanzenwelt und das Getreide. Der hat er gehuldigt, offenbar seine Eltern ja auch, und sie gaben ihm den Namen. Er, der zuvor ein Verfechter der Abgötterei war, denn er war auch in Ephesus dabei, ein Verehrer auch der Göttin Diana, war nun ein Verkündiger des Evangeliums geworden. Zeuge der alleinigen Gnade der Vergebung von Sünden in Jesus Christus und die Überwindung des Todes. Der Apostel Johannes konnte und kannte ihm gut und konnte gut von ihm reden. Denn nach, so ist die Überlieferung, nach der Freilassung aus der Verbannung des Johannes, Verbannung nach Patmos, auf die Insel Patmos, wurde er bis zu seinem Heimgang der Leiter der Gemeinde zu Ephesus. Und er kannte dort die Leute und auch die Veränderung der Menschen in Ephesus. Demetrius war gerade in Ephesus als besonderer Widersacher des Evangeliums einst aufgetreten. In der Apostelgeschichte 19, Vers 24 und auch 38 lesen wir, als Paulus während seiner dritten Missionsreise in diese Stadt kam, war er mitbeteiligt an diesem Aufruhr. Aber er bekehrte sich und viele bekehrten sich auch. In Kapitel 19, Vers 17 bis 20 heißt es ja, als sie sahen, was dort alles geschah, dass auch viele gesund wurden, bekehrten sich und brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie. Ja, und Demetrius war ganz gewiss auch mit angesprochen. Vielleicht nicht an demselben Tag, wo dieser Aufruhr war, sondern später. Er kam später hinzu. Doch Diotrephes wollte solche, die aus großer Verdorbenheit und Tiefe kamen, als nicht würdig erkennen, dass er sie an- und aufnehmen könnte. Doch wen Jesus Christus befreit von Sünde und Schuld, den befreit er auch von seiner Vergangenheit. Ich bin so froh, das immer wieder sagen zu dürfen, auch mutmachend in einem Seelsorge zu sagen. Bist du ein Kind Gottes, hast du keine Vergangenheit mehr. Habe ich keine Vergangenheit mehr, dann brauche ich auch nicht zu bohren in meiner Vergangenheit. Denn ich habe ja keine. Weil alles, was in meiner Vergangenheit war, durch Jesus Christus und sein Blut getilgt und durchgestrichen ist. Und darum konnte ja der Apostel Paulus auch sagen, wenn du in Christus bist, bist du ja eine neue Kreatur. Du hast keine Vergangenheit mehr. Das Alte ist vergangen. Du lebst jetzt in dem Neuen. Ich denke, auch das gehört in das Bewusstsein eines Kindes Gottes viel mehr hinein. Denn dann lernen wir die Freiheit in Christo mehr kennen, als dass wir dann mit unseren Gedanken, Gefühlen und Worten rückläufig werden und in die Vergangenheit schauen und dort grämen und wieder traurig werden. Wir sollen nach vorne schauen. Denn wen der Sohn frei macht, sagt der Herr Jesus, der ist richtig frei. Der ist frei. Freier kann er nicht werden. Und er ist eine neue Kreatur. Und der Apostel Paulus setzte deswegen hinzu in 2. Korinther 5, Vers 16, darum kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Also wer war Demetrius da vor seiner Bekehrung? Kennen wir gar nicht. Kennen wir gar nicht. Wir kennen ihn nur jetzt als Kind Gottes. Das ist was ganz Neues. Und das lässt eine Begegnung untereinander zu und eine Glaubensstärkung untereinander und miteinander. Darum hat der Prophet Jesaja schon weissagen dürfen über das Werk des Heilandes Jesu Christi in Jesaja 53, Vers 12 und gesagt, er wird die Starken zum Raube haben. Zum Raube haben. Die, die vielleicht am tiefsten im Dreck gesessen haben, die holt er raus. Und sie sind neue Kreaturen. Alte ist vergangen. Ja, die Starken zum Raube haben. Seine Kraft der Befreiung ist so groß, dass jeder zu ihm kommen kann. Über die Würdigkeit zum Dienst am Evangelium entscheidet also allein Gott in Jesus. Kein Mensch. Weil das ja ein neues Leben ist. Es ist ja auch ein neuer Arbeitsbereich, der nicht von Menschen eingeteilt wird. Allerdings, das gebe ich ehrlich zu, die Einteilung Gottes passt uns manchmal nicht. Da sagen wir, nein, Herr, lieber nicht, so wie Jeremia auch dann sagte, Herr, nein, ich bin zu jung. Nicht? Und Mose hat gesagt, er wähl dir einen anderen. Die Wahl Gottes gefällt uns nicht, aber wenn wir dann Ja sagen, dann wirkt er auch, dass das, was er uns auferlegt hat, wir auch tun können. Also die Einteilung übernimmt Gott allein die Dienstaufgaben. Da kann Diotrephes nicht sagen, den nehmen wir nicht an. Er ist ein Kind Gottes, der da gekommen ist. So wurde ja auch der Apostel Paulus, der sich ja als den größten Sünder bezeichnete, weil er die Gemeinde Jesu verfolgte, ein gesegnetes Werkzeug in Gottes Hand. Aber nicht, weil er das sich so ausgesucht hat, sondern weil der Herr das so bestimmt hat. So lesen wir ja auch in Apostelgeschichte 9, Vers 21. Ach so, dass sie ihn dort verfolgten. Nein, schon in den Versen zuvor, dass er ein auserwähltes Rüstzeug, Vers 15, ja, Vers 15, dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern Israel. Ich denke, dass Saulus, so wie er hieß, einfach nur dankbar war, dass er nicht verdammt wurde. Er hat sicher nicht damit gerechnet, dass er so ein Werkzeug werden durfte und sollte. Aber Gott hat es so bestimmt. Er soll das und das tun. Bevor er das überhaupt mitgekriegt hat, wurde das schon offenbar gemacht. Er soll mich bekennen vor den Heiden, vor den Königen. Und er wird auf diesem Wege allerdings auch lernen, wie viel man um des Evangeliums willen leiden muss. Und ich möchte das auch gerade jetzt mal für uns so sagen. Wir sind oftmals sehr erschrocken über die Gläubigen, die Verfolgung leiden. Wir sollten mehr erschrocken sein über die, die die Verfolgung auslösen. Denn Verfolgung leiden ist auch ein Dienst. Martyrium ist auch ein Dienst. Denken wir an das Ende des Johannesevangeliums, wo Jesus zu Petrus sagte, oder es wird dann erklärt, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Also diesen Tod hätte ich mir persönlich ja auch gar nicht gewünscht oder ausgesucht. Und Petrus sicher auch nicht. Aber es sollte Gott preisen mit diesem Martyrium, dass er dort am Kreuze hing. Wir müssen das auch anders sehen. es tun uns die Peiniger leid. Mehr Leid als die Gläubigen, die da leiden um Jesu Willen. Denn jeder, der um Jesu Willen leidet, leidet niemals allein, sondern Jesus ist dabei. Und er brauchte nur ein Wort zu sagen. Und das Leiden hätte ein Ende. Er begleitet in ganz besonderer Weise besonders die, die um seines Namens Willen leiden. Da ist mehr Kraftpotenzial vorhanden, als vielleicht bei uns, die wir so unangefochten unser Glaubensleben leben können. Die Berichte beweisen das immer wieder, wie wunderbar die Gläubigen gestärkt werden. Denn durch dieses Zeugnis, was sie geben können, sollen gerade andere, die ferne stehen, bekehrt werden. Das war in der kirchengeschichtlichen Vergangenheit so, zur Zeit der Römer. Das ist auch bis zum heutigen Tag so. Aber viele, und das musste Paulus auch erleben, hier im Kontext zu dem dritten Johannesbrief, viele haben das nicht ernst genommen und ihn nicht angenommen. Er war nun ein Kind Gottes. Er war nun gläubig geworden. Und dann lesen wir auch in Apostelgeschichte 9, Vers 21, als er dort nun Zeugnis gab davon, entsetzten sich alle, die hörten, das hörten und sprachen, ist das nicht der zu Jerusalem verstörte, alle, die diesen Namen anrufen und darum hergekommen sind, dass er sie gebunden führe zu den hohen Priestern? Und in Vers 26, als er nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu tun. Er versuchte das. Und sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Na, den kennen wir doch. Sie kennen doch sein altes Leben. Da müssen wir vorsichtig sein. Wenn der jetzt Jesus angenommen hat, das können wir nicht akzeptieren. Und in weiteren Versen, auch in der Apostelgeschichte 9, ich lese da mal Vers 28, 29, und er war denn, weil ja Barnabas dort ihn annahm, bei ihnen und ging aus und ein zu Jerusalem, predigte den Namen des Herrn Jesu. Er redete auch und befragte sich mit den Griechen, aber sie stellten ihm nach, dass sie ihn töteten. Stellten ihm nach. Also nicht nur die Ungläubigen, sondern eben auch die frommen Juden. Sie stellten ihm nach. Er sollte also einfach erleben, wer mit Jesus wandelt, muss ganz nahe bei dem Herrn bleiben. Das sollte er erleben. Aber eben andere hatten ihre Vorbehalte. Er war aber dennoch ein vollmächtiges Werkzeug. Auch in Kapitel 13 lesen wir, dass der Heilige Geist ihn ausgesandt hat, als Apostel unter die Heiden zu gehen mit Barnabas. Und er trat seine erste Missionsreise an. Hat er vorher nie gedacht. Zurück zum dritten Johannesbrief. Diotrephes hatte außer Acht gelassen, wie auch viele Glaubensgeschwister heute, dass Gottes Vergebung immer eine totale ist. Gott vergibt nicht nur drei Sünden oder fünf. Er vergibt alles. Und das ist was ganz Neues. Deswegen können wir einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester anders begegnen, weil alles in dem Leben des Einzelnen getilgt worden ist, vergeben worden ist, sauber gemacht worden ist, erneuert worden ist. Und das ist eine ganz andere Form der Begegnung, als wenn wir noch sagen, na ja, gut, an dem Punkt hat er sich geändert, und aber die anderen Punkte, nicht, da muss der Herr noch vergeben. Nein, vergeben ist alles, aber der Vollzug der äußeren Umwandlung dauert manchmal etwas länger. Gott vergibt total. Und dadurch ist eine ganz neue Basis entstanden, auf der nämlich allein die geistlichen Gaben und Aufgaben Platz finden. Nur auf dieser neuen Basis ist das möglich. Diese neue Basis hat keinen Bezug zu dem Vorleben in der Sünde. und darf auch nicht als solche gesehen werden. Denn die neue Basis beherbergt geistliche Gaben und Aufgaben ohne Bezug zur vorhergehenden sündigen Verhaltensweise. Es gelten also hier die Worte der Vergebung wie auch in Jesaja 1, Vers 18. Und wenn die Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Also ein absoluter Wechsel. Oder in 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Oder noch dieses Prophetenwort, es wurde ja immer schon vorgeschattet gesagt, was da kommen wird. Und da sollten alle Gläubigen zubereitet werden, um sich dann auch gegenseitig annehmen zu können. Micha 7, Vers 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat den übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn nicht ewiglich behält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und alle Sünden in die Tiefen des Meeres werfen, da, wo keiner mehr nachgraben kann. Und aus dieser Perspektive dürfen wir einander begegnen und sollten auch die Gläubigen damals sich begegnen. Wir sollen vergeben und nichts aus der Vergangenheit nachtragen. Das entspricht ja auch dem natürlichen Menschen nicht, nicht? Der natürliche Mensch sagt, na gut, ich vergebe dir, aber ich vergesse das nicht. Und sobald mal wieder so ein kleiner Akzent kommt, siehst du, wie damals. Da sind wir schnell dabei. Ja, das heißt also, wir sind nicht frei geworden von diesen Eindrücken. Aber wir sollen vergeben und nichts mehr aus der Vergangenheit nachtragen. Nachtragen, auch nicht mit dem Blick, na, wird er so auch wieder handeln wie damals, so nicht, sondern neu schauen, ja. Wir sollen in der Freude des Herrn bleiben und in der Freiheit und auch dem Nächsten dazu verhelfen. In Matthäus Evangelium sagt ja der Herr in Matthäus 6, Vers 15, im Rahmen auch dieses Gebetes, was er seine Jünger gelehrt hat, wo ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Also wir merken hier, und Johannes musste diesen Brief da so schreiben, hier ist gefordert im Vorfeld eine Freiheit dem Nächsten gegenüber zu haben, schon vergeben haben, damit mein Herz frei bleibt und die Annahme des Nächsten möglich ist. Auch wenn der andere vielleicht noch gar nicht um Vergebung gebeten hat. Denn Jesus hat mir vergeben zu einer Zeit, wo ich ihn noch nicht kannte. Er hat für mich bereits bezahlt. Das heißt also, ich habe deine Schuld schon getilgt. Und du musst jetzt nur Ja dazu sagen. Darauf hat der Herr dann gewartet, dass das Ja kommt. Aber die Schuld hat er schon längst beglichen. Der Glaube an Jesu Werk auf Golgatha und sein versöhnendes Blut reinigt eben von allen Sünden. Ich lese da auch nochmal zwei Stellen, und zwar Hebräer 1, Vers 3. Es steht ja an vielen Stellen so ganz deutlich, Jesus, er ist das Ebenbild des Wesens Gottes. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat gemacht die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst. Durch die Reinigung unserer, durch sich selbst, aller Sünden. Hier wird nicht gesagt 3, 4, sondern alle. Und in der Apostelgeschichte 15 können wir nochmal in Vers 8 dazu lesen, Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist gleich auch wie uns und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Das ist aus der Begebenheit genommen, da wo sich auch Petrus verantworten musste vor den anderen. Die sagen ja, wie kannst du denn da die Heiden da annehmen? Ja, du warst auch in dem Haus des Cornelius und dann hast du auch noch mit den Heiden gegessen und so weiter. Vorwürfe gemacht. Wir distanzieren uns von dir, wenn du das so weitermachst. Und tatsächlich ist ja mancher Bruch dort geschehen. Und dann sagt er, ja, nein, das war doch so und so. Wenn Gott sie so angenommen hat, warum sollten wir sie denn dann nicht so annehmen? Sie haben den Heiligen Geist empfangen, gleich wie wir. Ganz aus dem Stand heraus, durch den Glauben. Da konnten wir doch nicht sagen, na ja, mit euch, ihr kennt unsere Gebote und Gesetze nicht und so weiter, können wir nichts zu tun haben. Das verstanden dann auch viele. Demetrius hatte ja bereits das Zeugnis über seinem neuen Leben in Jesus und der Berufung zum Dienst am Evangelium durch andere Mitgläubige bestätigt bekommen. Auch durch den Apostel Johannes, er sagt, ich kenne ihn auch und ich gebe auch das Zeugnis über ihn. Und vor allem durch den Heiligen Geist der Wahrheit, der seinen Dienst nämlich bewegte und beglaubigte. Wer Demetrius jetzt noch ablehnt, so wollte Johannes deutlich machen, der lehnt die Wahrheit ab, die Führung des Herrn. Wer den Glaubensbruder nicht annimmt, wie Diotrephes, stellt sich gleichsam gegen Jesus Christus, den Herrn über alle Gläubigen. Darum gilt ja das Wort aus dem Römerbrief auch, Kapitel 15, Vers 7, nehmt euch einander an. Und wenn wir hier einen Punkt machen würden, dann wäre das schon schwierig. Es heißt aber, so wie euch Christus angenommen hat, so nehmt euch an. Das heißt, ohne Vorbedingung. Ja, alles ist gestrichen und du bist jetzt mein Bruder, meine Schwester. Noch ein Punkt, persönlicher Kontakt ist sehr nötig. In Vers 14 haben wir das ja gelesen, dass Johannes sagt, ja, also ich hätte ja noch viel zu schreiben, ich wollte es aber nicht mit Tinte und Feder machen, sondern ich will mit dir reden. Ich will persönlich kommen und mündlich mit dir reden. Johannes weist durch sein eigenes Verlangen, die Gläubigen zu sehen, das heißt in erster Linie Gaius und auch andere sprechen zu wollen, auf den Grund hin, wodurch es viele Missverständnisse und Falschbeurteilungen gibt. Wer nicht mit dem Nächsten redet, erfährt nichts Wahres über ihn. Er kennt nicht die Wandlung in seinem Leben. Er sieht nicht die Motive seines Handelns und hört nichts über den Auftrag des anderen. Kennt nicht das Maß der Barmherzigkeit Gottes an dem anderen. Das Resultat ist, die Beurteilung seiner Rede und seines Handelns muss falsch ausfallen. Wer nicht miteinander redet, spekuliert über den Nächsten. Ach, das hat er bestimmt so gemeint und das, ja nee, das ist nicht in Ordnung. Man muss reden und hören. Und das sagt Johannes, ja, ich könnte schreiben, aber das ist nicht dasselbe. Ich muss mit euch reden dürfen, damit wir viel mehr Austausch haben und die Wahrheit erfahren. Johannes wollte also lieber mündlich mit den Glaubensgeschwistern reden und dabei in den Spiegel der Seele schauen. Ist ja noch ein Unterschied, wenn ich mit jemand rede und gucke ihn in die Augen. Dann merkt man ja schon, ob er es aufrichtig meint oder nicht. Oder ob ich jetzt nur einen Brief schreibe, naja, du könntest ja und das hast du gesagt und wer weiß und so weiter, ja. Aber wenn ich ihm gegenüberstehe und er mir gegenübersteht, dann erfährt man mehr voneinander, was wahr ist, was richtig ist, was hilfreich ist. Nicht von ungefähr heißt es ja von der Urgemeinde, und das ist ja auch ein Geheimnis des geistlichen Lebens gewesen, dass sie so oft wie möglich zueinander kamen. Gut, wir können sagen, die hatten damals noch kein Telefon. Ja, aber auch telefonieren ist eine Alternative, aber doch keine solche, die das Gespräch und die Begegnung ersetzt. Die Begegnung und das Gespräch ist das Optimale. Sie kamen so oft wie möglich zusammen, damit der Feind durch die räumliche Entfernung, die sie voneinander hatten, nicht etwa Zwietracht, Misstrauen, Entfremdung sehen konnte. Nicht? Apostelgeschichte 2, 46, sie kamen täglich zueinander und teilten das Brot und hielten auch das Mahl des Herrn. Das Reden miteinander klärt manches falsche Denken, manches Missverständnis auf, manches Undurchsichtiges und Unbegreifliches. Dadurch wird die brüderliche Liebe in der Wahrheit erneuert und gemeinsam zum Lob Gottes ergänzt und auch zum gemeinsamen Dienst geführt. Petrus schrieb ja in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 10, nichts Böses sollt ihr reden. Wer segensreich leben will, der bewahre seine Zunge, sein Reden. Das ist so. Manche denken ja, wenn sie mit einem äußeren Ritus religiöser werden könnten, versuchen sie das zu tun. Ich sage das mal ketzerisch. Wir hatten auch Geschwister, ja, die haben sich dreimal taufen lassen. Aber die Zunge war immer noch die alte. Das hat sich nicht geändert. Ja, wer also geistig leben will, der bewahre seine Zunge, dass sie nichts Böses redet. Epheser 4, Vers 25, redet miteinander die Wahrheit. Oder im Kapitel 5, Vers 19, untereinander sollt ihr mit Lobgesängen euch stärken, die Ehre dem Herrn geben mit Psalmen. Das soll der neue Mittelpunkt sein. Das ist ja da in der neuen Kreatur das Entscheidende. Da ist ja auch eine neue Botschaft vorhanden, nämlich die Botschaft Gottes in Jesus. Das ist das neue Leben. Und das Letzte, zum Schluss sagt hier Johannes, Friede sei mit dir. Der Apostel betont zum Schluss nicht nur die Wahrheit der Erlösung durch Frieden, sondern den Zustand der Erlösung. Und der Zustand der Erlösung heißt Friede. Friede. Da, wo die Erlösung in unserem Leben Raum gewonnen hat, herrscht Friede. Das ist hiermit gemeint. Dieser Friede sei mit dir. Das neue Leben im Heiligen Geist wird in dem Einzelnen sowie auch in der Gemeinde durch den Zustand des Friedens gefördert. Unfriede hemmt immer, Friede baut auf. Johannes wünscht Gaius diesen bleibenden Frieden Jesu, der bei Diotrephes gestört ist und nicht mehr vorhanden war oder nicht mehr wirken konnte. Der Friede Gottes wird in unserem Herzen durch die gegenseitige Vergebung groß und die Dankbarkeit über die Vergebung durch Jesus Christus wird erlebt. Über diesen wichtigen Erlösungszustand des Friedens können wir ja auch manche Stelle lesen. Römer 5, Vers 1 heißt es ja, ihr seid gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Und das heißt doch, Friede habt ihr jetzt mit Gott. Friede, Friede mit Gott, es ist ein wunderbarer Zustand, den wir sehr genießen. In Römer 8, Vers 6, die geistliche Gesinnung zu haben, heißt Leben und Frieden. Oder in Kapitel 14, Vers 17, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, in einer Beurteilung, was isst du, was trinkst du und so weiter, sondern besteht im Frieden. Im Frieden und Wirkungskraft des Heiligen Geistes. Epheser 2, Vers 14, Jesus ist unser Friede. Immer wieder wird das betont. Wer sich zum Herrn bekennt, bekennt sich also zum Frieden und lebt in diesem Frieden. Epheser 4, Vers 3, seid fleißig zu halten, die Einheit durch das Band des Friedens. Auch wieder, ja. Friede ist ein Zustand der Erlösten, aber zugleich auch ein Auftrag, diesen Frieden dem Nächsten gegenüber zu suchen, anzubieten und zu halten. Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden gegen jeden, gegen jeder Mann. Johannes will jeden Einzelnen mit sich in Jesus verbunden wissen. Darum sagt er, grüße die Freunde mit Namen. Ich hab sie alle lieb, jeden Einzelnen, nicht so pauschal, ja, mit jeden mit Namen. Johannes ist also auch an der persönlichen Wahl des nächsten Glaubensbruders, der nächsten Glaubensschwester interessiert, an jedem Einzelnen. Nicht nur so die Gemeinde, so allgemein. Er sagt, nein, nein, jeden Einzelnen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, habe ich lieb, ja, grüße ihn, mit Namen. Und wenn ich interessiert bin an jemand, dann merke ich mir auch seinen Namen. Das kennen wir auch aus dem persönlichen Leben, ne? Oh, das war ein interessanter Mensch, der und der, ja, der heißt so und so. Die anderen kenne ich nicht, aber den, der war interessant. Also wenn ich an jemanden interessiert bin, dann merke ich mir sogar seinen Namen, ja? Grüßt ihn mit Namen. Und in der Gemeinde ist das auch so, dass wir gerne wissen wollen, wie derjenige heißt, der auch Jesus aufgenommen hat. In 1. Johannes 5, 1 schreibt ja Johannes auch, wer da den liebt, der ihn, den Bruder, die Schwester, geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Das passt einfach so zusammen. Ne? Wer Gott liebt, der liebt dann auch den, der sich zu Gott bekehrt hat. 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, das ist uns neu gegeben worden, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Ja, woran erkennen wir das? Ja, wir lieben die Brüder. Wir lieben die Brüder. Wir handeln nicht wie Diotrephes und wollen es auch nicht so. Obwohl die Brüder, und wir schließen uns der ja immer ein, mit mancherlei Schwachheiten noch umgeben sind. Und äußerlich noch gar nicht das sind, was der Herr aus uns machen will und was wir auch gerne sein wollen. Diotrephes hat durch sein Richten den Blick auf die Kraft der Liebe, auf die Kraft Gottes verloren und somit die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Er konnte Demetrius nicht als seinen miterlösten Bruder anerkennen. Denn richten, und das geht auch mit hier hervor, richten verdunkelt immer die Sinne für das Gute. Durch die Last der eigenen Unzulänglichkeit. Richten verdunkelt die Sinne für das Gute durch die Last der eigenen Unzulänglichkeiten. Der Wandel in der Wahrheit sucht aber immer die Aufrichtung des Nächsten und die Freude. Weil er dankbar ist über die eigene Erlösung von Sünde und Tod durch das Blut des Lammes. Darum spricht er, ich bleibe bei Jesus, ich bleibe im Frieden, ich freue mich mit den anderen, ich rede mit dem anderen über die gemeinsame Hoffnung, weil wir dadurch auch ein gemeinsames Zeugnis von der Wahrheit Gottes werden in dieser Welt. Und das heißt Friede mit euch. Ich habe es ja schon manchmal so betont oder gesagt, ich bin ja so dankbar darüber, auch im Blick auf meine Frau. Wenn wir uns in der Wohnung begegnen, dann geht es ja gar nicht um diese äußerlichen Fragen, was da sonst alles so geschieht. Das macht man sowieso, ja, ob da mal Staub gewischt wird. Und das, da muss man gar nicht drüber reden, über solche Sachen. Aber wir sind sofort bei der Bibel. Ja, was wir da wieder erlebt haben, da gelesen haben. Das ist unsere tägliche Kommunikation. Und da freuen wir uns gemeinsam und sind dankbar, dass wir als Kinder Gottes durch die Zeit gehen können. Das stärkt uns sehr im Glauben. Und das wollte Johannes auch hier empfehlen. Bleibt dabei. Redet von dem neuen Leben, nicht von dem alten. Und macht euch gegenseitig Mut und zeigt, wie dankbar ihr sein könnt. so zu diesem kurzen Johannesbrief, ja, der uns doch so viel zu sagen hat. So Gott will und wir leben in der nächsten Bibelstunde, wollen wir nochmal wieder einen Paulusbrief beginnen, nämlich den Kolosserbrief, der von der Herrlichkeit Jesu Christi spricht.